Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Dr. Bisold ist im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg beschäftigt und er hat den Rang eines Oberst. Er ist also ein Stabsoffizier unmittelbar unter den Generalsrängen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bisold.
Vielen Dank.
Sie leiten am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg die Abteilung, die sich mit traumatisierten Soldaten beschäftigt. Soldaten also, die mit einer psychischen Beschädigung aus dem Auslandseinsatz zurückkommen. Und das sind nicht wenige. Wie viele sind es zurzeit?
Wir registrieren seit vielen Jahren in Hamburg eine ansteigende Zahl, die sicher nicht zu vernachlässigen ist, aber auch nicht dramatisch ist. Im letzten Jahr sind es mit diesem Krankheitsbild 500 bis 600 insgesamt gewesen, wobei wir nicht nur die Soldaten mit diesen klassischen posttraumatischen Belastungsstörungen sehen, sondern auch Soldaten, die, wie wir das nennen, Anpassungsschwierigkeiten haben oder unter Depressionen leiden nach den Auslandseinsätzen.
Bei einem Selbstmordattentat in der Nähe von Kunduz geriet eine Bundeswehrpatrouille in einen Hinterhalt und so weiter und so weiter. So beginnen meist die Nachrichten, die wieder vom Tod oder von den schweren Verletzungen von Bundeswehrsoldaten beim Auslandseinsatz berichten. Meist kommen die Meldungen aus Afghanistan, wo rund 3000 deutsche Soldaten stationiert sind. Die überlebenden Kameraden werden mit den Leichen, mit den Verstümmelungen konfrontiert. Und das sind ja Menschen, mit denen sie vielleicht gemeinsam im Lager auf einer Stube lagen oder sich sogar angefreundet hatten. Und diese Überlebenden, die landen dann bei Ihnen in der Praxis, Herr Dr. Bisold. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Wir sollten es vielleicht an einigen Beispielen deutlich machen, was die seelischen Schocks verursacht. Solche Beispiele finden wir in einem Buch einer jungen deutschen Frau, die 4 Monate lang als Sanitätssoldatin im Kosovo im Einsatz war. Sie heißt Daniela Matjewitsch und ihr Buch trägt den Titel »Mit der Hölle hätte ich leben können«. Es erschien im Heine Verlag. Sie beschreibt zum Beispiel ein fürchterliches Erlebnis bei einem Patrouillengang auf einer Wiese bei einem kleinen Dorf, das die Bundeswehrsoldaten zu kontrollieren hatten, spielen 2 kleine Mädchen. Daniela spricht die beiden an, sie spricht ihre Sprache, dann laufen die beiden Mädchen lachend über die Wiese davon und dann eine Explosion. Eine Mine zerfetzt die beiden Kinder. Danielas Uniform und ihr Gesicht sind mit Blut bespritzt. Was passiert in einem solchen Moment im Kopf, besser vielleicht in der Seele desjenigen, der das mit ansehen muss?
In dem Augenblick passiert natürlich ein Schock, ein seelischer Schock. Und das Problem ist, wir sehen nicht in dem Augenblick, wenn jemand so etwas passiert, wie er das verarbeiten wird. In dem vorliegenden Falle haben wir erschwerte Bedingungen dadurch, dass Kinder beteiligt sind, was immer eine besondere Traumapotenz ausmacht. Und dazu kommt, dass sich diese Daniela, die ich ja als Patientin kenne, auch Schuldvorwürfe gemacht hat, wie sie die Kinder angesprochen hat. Und wo sie sich hinterher gefragt hat, habe ich was veranlasst, dass die Kinder in dieses Minenfeld gelaufen sind. Schuld und Schamgefühl sind immer 2 wichtige Komponenten, wenn Menschen Traumaerlebnisse nicht verarbeiten können. Dazu kommt, dass diese junge Frau damals gerade etwas über 20 Jahre alt war, als Sanitäterin in den Kosovo ging mit ganz anderen Erwartungen, dann aber in Aufklärungsarbeit einbezogen wurde, weil sie serbokroatisch sprach. Sie war 2-sprachig aufgewachsen und sie hat eine ganze hohe Potenz von Erlebnissen gehabt und eine große Abfolge von Erlebnissen, die sie zu verarbeiten hatte.
Wenn diese Explosion, die sie erlebt hat, dann immer wieder in ihrem Kopf passiert, dann sprechen die Mediziner von einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Und die Kronzeugin Daniela ist zwar Sanitätssoldatin und bis zu einem gewissen Grad mit Blut und mit Tod und mit Verletzungen gewohnt umzugehen, aber Was sie im Kosovo überlebt hat, das übersteigt doch ihre Kräfte offenbar. Und deshalb kam sie zu Ihnen in die Praxis.
Ja, typisch für Traumatisierung ist das Erleben von völliger Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und was der Mediziner dann, wenn er handeln kann, der Sanitäter oder der Arzt, nicht so erlebt. Deshalb kann er, wenn er aktiv ist, viel mehr schreckliche Bilder ertragen und verarbeiten als in Momenten, wo er völlig hilflos ist. Und es gibt unterschiedliche Definitionen von Traumatisierungen. Und eine sagt, und ich glaube, die ist sehr gut und plastisch, dass ein Trauma ein Erlebnis ist, was den bisherigen Erfahrungshorizont der betreffenden Person völlig übersteigt und damit die Verarbeitungsfähigkeit des Gehirns überfordert.
Es sind ja nicht nur solche Erlebnisse, die die jungen Soldaten belasten. Es gibt auch Lebensbedingungen in den Camps, die sich als Dauerstress auswirken.
Die Alltagsbedingungen in den Lagern sind sehr, sehr schwierig. Wenn man sich zum Beispiel Kunduz anschaut, Kunduz ist ja der, wie wir sagen, zurzeit der Hotspot, der gefährlichste Ort unseres Einsatzes. Ein regionales Aufbaucamp, was eigentlich nur für 800 Soldaten, 600 bis 800 Soldaten gebaut worden ist, wo mittlerweile aufgrund der brisanten militärischen Lage fast doppelt so viele Soldaten untergebracht sind, sodass die Schlafmöglichkeiten sehr eng sind, nachts die Soldaten, die tagsüber kämpfen müssen, nicht zur Ruhe kommen, dass man für die Essensausgabe anstehen muss, dass wenn man von einer Woche außerhalb des Camps zurückkommt, eventuell Probleme hat, seine Wäsche wieder zurückzubekommen. Alle solche Alltagsbedingungen erhöhen natürlich das normale Stressniveau schon. Und dann ist der Puffer, den man hat, um besondere belastende Ereignisse zu verarbeiten, sehr, sehr schmal.
Aber wie ist das möglich, dass es in einem Bundeswehrcamp an Lebensmitteln fehlt, dass es an geeigneten Ausrüstungsgegenständen fehlt? Wie ist das möglich?
Also Sie beziehen sich da sicher auf das Buch von der Daniela. Das war der Beginn des Kosovo-Einsatzes, wo der Nachschub noch sehr schwierig war. Bei den Auslandseinsätzen, die schon längere Zeit laufen, ist der Nachschub an Essen und so weiter gewährleistet. Dass es so eng wird im Lager, das ist der militärischen Lage geschuldet, weil das Lager ursprünglich anders gebaut war, strategisch nicht mehr ausbaubar ist. Mittlerweile in Kunduz, die Amerikaner um das Lager herum stationiert sind, die deutschen Truppen unterstützen. Es ist einfach räumliche Enge da.
Spielt es auch eine Rolle für die seelische Verfassung der Soldaten und Soldatinnen, dass sie das Gefühl haben, sie werden in der Heimat, also in Deutschland, nicht vorbehaltlos unterstützt in ihrem Tun?
Das wirkt sich natürlich auf die Motivation der Soldaten aus. Und Motivation ist einer der starken Träger für Stressbelastung. Wenn jemand hochmotiviert ist, etwas zu tun, hält er sehr viele Dinge aus. Männer, die 50 sind, fangen an, Marathon zu laufen, wenn sie motiviert sind, und schaffen das auch, wenn sie körperlich gesund sind. Das ist der eine Faktor. Und der zweite ist, dass in der Verarbeitung von Erlebnissen es eine Rolle spielt, wie die soziale Unterstützung ist. Und das heißt auch die politische Unterstützung, das heißt auch die Unterstützung in der Bevölkerung. Wir wissen das von Soldaten, die aus Kriegen zurückgekehrt sind, die im Nachhinein als ungerecht, als kriminell vielleicht sogar gesehen wurden, wie bei den Soldaten der deutschen Wehrmacht oder bei den Vietnam-Soldaten, die Verarbeitungsfähigkeit viel, viel schneller überfordert ist als zum Beispiel bei den Weltkriegs-II-Soldaten, die Europa oder die Welt vom Hitler-Regime befreit haben, die sozusagen eine positive Konnotation ihres Einsatzes hatten.
Die Bundeswehr versucht ja, die Soldaten in dieser Situation nicht alleine zu lassen. Es gibt Militärseelsorger und es gibt Psychologen, die sich um das Seelenheil der Soldaten kümmern sollen. Und die Soldaten wissen, wenn sie psychische Probleme haben, wohin sie eigentlich gehen können. Ich lese aber in einem anderen Buch den Bericht eines Soldaten aus Afghanistan. Und da heißt es, die Tätigkeit der Truppenpsychologen ist schwierig. Sie haben leider keine gute Reputation bei den Soldaten. Jeder Soldat hat seinen Stolz. Er geht ungern zum Psychologen. Nicht zuletzt deshalb, weil er meint, damit seine Karriere zu gefährden. Das stammt aus dem Bericht eines Kriegsheimkehrers, der abgedruckt ist in einem Buch mit dem Titel »Ich krieg mich nicht mehr unter Kontrolle«, herausgegeben von Ute Susanne Werner, erschienen im Fackelträger Verlag. Da gilt man also noch immer als Weichei, Herr Dr. Bisold, wenn man zum Psychologen an der Front geht.
Ja, das ist natürlich eine Stigmatisierung, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben. Das ist nicht nur bei Soldaten so, das erleben wir auch bei Zivilpersonen so. Wenn sie psychisch krank sind, werden sie anders behandelt als Menschen, die körperlich krank sind. Wir versuchen seit Jahren durch Aufklärung, durch Unterrichtung, durch Vorbereitung auf die Einsätze diese Vorbehalte abzubauen. Und dennoch gilt es unter den Soldaten nach wie vor als Makel. Und es ist auch die psychische Belastbarkeit nach wie vor ein Kriterium für die Beurteilung, die die Soldaten regelmäßig bekommen, wie auch die körperliche Leistungsfähigkeit natürlich eine Rolle spielt. Und all diese Dinge führen dazu, dass ein großer Teil der Soldaten, die psychische Probleme haben, eben nicht in Behandlung gehen. Wir haben Studien der Amerikaner, die zeigen, dass es fast 3/4, also 75% der psychisch Kranken nicht bis zum Facharzt schaffen.
Noch ein Beispiel aus diesem Buch. Ich krieg mich nicht mehr unter Kontrolle. Ein Soldat erzählt: Ich habe 445 Tage Einsatzerfahrung und ich weiß, wie Frauen wahrgenommen werden und auch, wie sie behandelt werden. Je länger manche Männer im Einsatz sind, desto mehr verändert sich ihr Verhalten gegenüber Frauen. Sie denken, Frau ist gleich Freiwild, so ungefähr. Oder eine Frau mit Dienstgrad Unteroffizier, ich bin Oberfeldwebel, gucken wir mal, was da geht. Und dann, irgendwann, wird nur noch so von Frauen geredet. Der Mann kommt dann nach Hause und er ist nicht mehr derselbe. Herr Dr. Biesold, Sie arbeiten in einem Bundeswehrkrankenhaus, aber kommt es auch vor, dass Angehörige, dass Ehefrauen möglicherweise von solchen Soldaten, die sich so verändert haben im Einsatz, zu Ihnen kommen und um Rat fragen?
Also aus meiner Erfahrung heraus kommen über die Hälfte der Soldaten, die zu uns in Behandlung kommen, auf einen Impuls der Angehörigen hin, der Eltern, der Ehefrauen, der Partnerinnen oder der Partner, weil die festgestellt haben, dass sie andere Männer oder andere Frauen zurückbekommen, als sie vor dem Einsatz gewesen sind. Es gehört zu dem Syndrom der posttraumatischen Belastungsstörung nicht nur die von Ihnen erwähnten Flashbacks, sondern auch, dass die Menschen in einem ständig erhöhten Erregungsniveau leben. Sie haben häufig ganz massive Schlafstörungen, sie sind reizbar, sie sind ungeduldig, ihnen rutscht vielleicht die Hand den Kindern gegenüber eher aus und dann sind es oft die Partner, die sagen, das toleriere ich nicht mehr, tu jetzt was für dich, sonst trenne ich mich.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass viele Ehen nach solchen Einsätzen, nach solchen Auslandseinsätzen nicht mehr gehalten haben, auseinandergegangen sind?
Also es gab eine Untersuchung darüber, wie sich die Dauer der Auslandseinsätze auf die Partnerschaften auswirkt und wir haben ja zu Anfang der 90er Jahre Auslandseinsätze gehabt, die 6 Monate lang dauerten. Wir sind mittlerweile auf eine Einsatzdauer von 4 Monate zurückgegangen und die Anzahl der Trennungen stieg exponentiell mit der Dauer der Einsätze. Das ist eine Erfahrung, die auch andere Nationen schon berichtet haben.
Wir müssen gleich noch darüber reden, wie das alles repariert werden kann, Herr Dr. Biesold. Gibt es eine medizinische Chance für Menschen, die unter PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, leiden? Aber zunächst, Herr Dr. Biesold, wollen wir Ihnen Ihren ersten Musikwunsch erfüllen. Ein Klassiker der Popgeschichte, die Dire Straits mit ihren Sultans of Swing. Gibt es eine besondere Beziehung zu diesem Titel?
Nein, eine besondere Beziehung nicht, aber ich liebe dieses Stück sehr, weil ich Mark Knopfler und seine Art, Gitarre zu spielen, eben sehr mag.
Das war auf Wunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopfstudio in HR2 Kultur des Psychotherapeuten Dr. Karl-Heinz Biesold vom Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg die Dire Straits mit dem Titel Sultans of Swing. Wir reden über posttraumatische Belastungsstörungen, mit denen manche Soldaten jahrelang noch nach ihrem Einsatz zu kämpfen haben, die Schreckliches im Krieg erlebt haben und das nicht verarbeiten können. Gesprächspartner von Dr. Biesold im Doppelkopfstudio ist Peter Ochs. Wir hatten gerade gesprochen über ein Buch von Daniela, in dem sie ihre schlimmen Erlebnisse im Kosovo schildert. Ist möglicherweise das Aufschreiben solcher Erfahrungen, ist das möglicherweise eine Form der Therapie, Herr Dr. Biesold?
Das Aufschreiben kann eine Therapie sein, genauso wie das Erzählen. Wir machen ja Psychotherapie mit den Traumatisierten, indem wir mit ihnen detailliert alles das, was sie im Augenblick der Traumatisierung erlebt haben, besprechen um es für sie verarbeitbar zu machen. Denn die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, von denen wir schon sprachen, vor allen Dingen das Kardinalsymptom der Flashbacks, ist nicht nur ein bloßes Wiedererinnern an das, was man erlebt hat, sondern ein Wiedererleben. Für die Betroffenen ist das so wie im Hier und Jetzt. Sie kriegen die gleichen Körperreaktionen, sie bekommen die gleichen Emotionen, das sind in der Regel Angst, Todesangstgefühle, Herzrasen, Schweißausbrüche und so weiter. Also das ist nicht nur ein einfaches Rückerinnern an negative Lebensereignisse, wie das jeder Mensch kennt, sondern solche Flashbacks kommen über einen, ohne dass man sie steuern kann und werden ausgelöst durch einen Geruch, durch einen Geschmack, durch eine Farbe vielleicht, die im Augenblick des Traumas einen ganz massiven Sinneseindruck hinterlassen haben.
Lassen Sie uns noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Die Medizin kennt PTBS ja noch gar nicht lange. Erst seitdem US-Soldaten aus Vietnam zurückkamen und öffentlich machten, was ihnen dort passiert ist und wie sehr sie das aus der Bahn geworfen hat. Erst seitdem gibt es in der Medizin den Begriff PTBS und seitdem wird er behandelt. Aber Herr Dr. Biesold, es gab auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg Soldaten, die Schreckliches erlebt hatten und die kamen heim und lebten scheinbar problemlos weiter. Hat von denen keiner Rat gesucht damals?
Also es gibt natürlich dieses Problem der Kriegstraumatisierung schon seit langem. Das ist auch schon in der Antike beschrieben. Und auch Shakespeare hat das schon beschrieben in seinen Dramen. Wir haben ihm nur früher einen anderen Namen gegeben. Die Posttraumatic Stress Disorder Diagnose, wie das im Englischen heißt, ist in unseren Manualen der Psychiatrie dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Länger gibt es diese Erkrankung noch nicht. Im Ersten Weltkrieg hatten wir es mit Kriegszitterern zu tun, Soldaten, die einen sogenannten Shellshock hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten viel mehr Soldaten mit psychosomatischen Beschwerden auf, nachdem im Ersten Weltkrieg diese Krankheit als eine der Simulation nahestehendes Problem dargestellt wurde und auch in der Bevölkerung eine Ächtung erfahren hatten. Und im Hitlerregime war es natürlich verboten, von Angst und von Traumatisierung zu sprechen. Wir haben jetzt erst Untersuchungen vor wenigen Jahren begonnen über Kriegstraumatisierung im Zweiten Weltkrieg und es zeigt sich, dass unter den Soldaten, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben, die Rate genauso groß ist wie unter Teilnehmern anderer Kriege. Die liegt im Schnitt immer um 20%. Und lange Zeit hat es geheißen, dass Menschen alles das, was sie erleben, problemlos verarbeiten können, wenn sie seelisch gesund sind. Und dass nur Menschen, so wie es im Sprachgebrauch des letzten Jahrhunderts hieß, die eine seelische Minderwertigkeit haben oder eine psychopathische Konstitution, dass nur die das nicht verarbeiten. Also damit wurde das zum Individualproblem. Es liegt an mir, wenn ich etwas nicht verarbeite und nicht an dem Ereignis. Da haben wir heute eine völlig andere Haltung und wir wissen, dass jeder Mensch, auch wenn er psychisch völlig gesund ist, dann, wenn er etwas erlebt, was, wie ich schon sagte, seinen bisherigen Erfahrungshorizont übersteigt, auch traumatisiert werden kann.
Herr Dr. Biesold, was sind die typischen Erscheinungsformen der posttraumatischen Belastungsstörung? Wie unterscheiden Sie Leute, die tatsächlich an PTBS erkrankt sind, von Simulanten?
Also wir können das schon unterscheiden aufgrund der Reaktion, die die Soldaten zeigen, wenn wir sie mit dem, was sie im Einsatz erlebt haben, was sie traumatisiert hat, wenn wir sie damit konfrontieren. Und sie bekommen diese starken Körperreaktionen. Aufgrund der Erfahrung, die wir mittlerweile mit dem Krankheitsbild haben, kann ich nur sagen, dass bei den Soldaten eben genau das umgekehrte Phänomen eher da ist, dass sie dissimulieren, also versuchen, das herunterzuspielen. Obwohl sie krank sind, versuchen sie, sich als normal darzustellen. Wir können die Symptome nicht hundertprozentig messen, aber anhand der klinischen Erfahrung zeigt sich das schon in der Traumakonfrontation, ob jemand wirklich krank ist oder nicht.
Und diese Menschen haben auch oft große Probleme, wir sprachen es schon an, in der Familie zurechtzukommen, aber sie finden auch nicht in einen zivilen Beruf zurück.
Also einmal leiden die Soldaten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, auch unter Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeitsstörungen, sodass ihre Umschulungsfähigkeit nach Ende der Dienstzeit gefährdet ist. Darüber hinaus fehlt ihnen häufig der Antrieb. Und wie wir das auch bei schweren Depressionen erleben können. Und es kommt dazu, dass psychisch Kranke häufig sich selbst nicht so einschätzen und auch nicht die Hilfe suchen und in Anspruch nehmen wie körperlich Kranke. Das heißt, der psychisch krank ist, auch nochmal gehandicapt in der Suche um Hilfe und Unterstützung. Und deshalb braucht er gerade mehr Aufmerksamkeit und auch Unterstützung von außen. Wir nennen das diese Komponente psychosoziale Unterstützung durch Angehörige, durch Berufskollegen, durch Lehrer, wenn sie dann in der Ausbildung sind, aber auch durch die Familie.
In welchem zeitlichen Abstand zu dem Ereignis spürt ein Soldat zum ersten Mal diese Symptome? Ist das unmittelbar nach dem Ereignis oder vergeht da eine gewisse Zeit?
Nein, wenn die Soldaten ein Trauma erleben, bekommen sie ja erst so etwas wie eine akute Belastungsreaktion. Das ist ganz normal, dass man Schock hat. Und in der Regel klingen solche Belastungsreaktionen nach wenigen Tagen bis Wochen ab. Und erst wenn sie nach Wochen und Monaten nicht abgeklungen sind, dann sprechen wir ja von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Betroffenen selbst merken das leider viel zu spät. Sie versuchen immer wieder noch alles Mögliche, um das, was sie erlebt haben, in ihr Leben zu integrieren. Sie sprechen nach ihrer Rückkehr häufig mit ihren Angehörigen nicht darüber, weil sie ja die Erfahrung gemacht haben, dass das, was sie erlebt haben, von ihnen nicht verarbeitet werden kann und dann die Vorstellung haben, meine Frau wird das auch nicht verarbeiten können oder die wird noch mehr Angst um mich haben, wenn ich vielleicht ein weiteres Mal in den Auslandseinsatz muss.
Gegen posttraumatische Belastungsstörungen, Herr Dr. Bisold, helfen wahrscheinlich keine Medikamente. Wie sieht die Therapie aus und welche Heilungschancen gibt es?
Also Medikamente sind tatsächlich nur begrenzt in ihrer Wirksamkeit. Bei depressiven Syndromen wenden wir Antidepressiva an. Wenn Leute Unruhezustände haben, Beruhigungsmittel. Wenn sie Schlafstörungen haben, Schlafmittel. Aber die hauptsächliche Therapie besteht, und da sind sich alle Trauma-Experten einig, in einer, wie wir das nennen, traumaorientierten Psychotherapie. Es sind über die letzten 30 Jahre spezielle Psychotherapiemethoden entwickelt worden, die für die Bearbeitung der Traumata besonders geeignet sind. Das ist einmal eine traumaadaptierte Verhaltenstherapie oder eine aus den USA stammende Therapie, die sich Eye Movement Desensitization and Reprocessing nennt, EMDR, oder wir sagen kurz Augenbewegungstherapie, wo man durch von außen induzierte Augenbewegungen, ähnlich wie das in den REM, in den Rapid Eye Movement Schlafphasen nachts passiert, die rechts-linkshirnige Verarbeitung im Gehirn zu prozessieren, wie wir das nennen. Wir haben ja zwei unterschiedliche Hirnhälften, ein emotional bildhaftes und ein sprachlich sachliches. Und diese beiden Hirnhälften koordinieren nicht mehr miteinander. Das emotional bildhafte ist im Augenblick des Traumas so stark angeregt worden, dass es eben diese Flashbacks auslöst, auch wenn ich das nicht will. Und das müssen wir wieder koordiniert bekommen.
Kann man sagen, Herr Dr. Bisold, wie lange eine solche Traumatherapie dauert? Auf welche Zeit muss sich ein Patient einstellen, der zu Ihnen kommt?
Wenn die Soldaten zu uns kommen, machen wir erstmal eine circa einwöchige saubere Diagnostik, dass wir schauen, was ist passiert und warum ist das von dem Soldaten bisher nicht verarbeitet? Wie sind die Umgebungsfaktoren auch? Dann besprechen wir das mit den Soldaten, machen mit ihnen zusammen ein ganz individuell ausgerichtetes Therapiekonzept oder Therapieplanung. Und dann nehmen wir die Soldaten auf für 6 bis 8 Wochen einer stationären Therapie hier bei uns. Wir müssen das stationär machen, weil die Soldaten aus der gesamten Bundesrepublik zu uns kommen. Es hat darüber auch den Vorteil, dass man stationär konfrontativer arbeiten kann. Das heißt, wenn die Soldaten mit den Einsatzerinnerungen konfrontiert werden, geht es ihnen vorübergehend schlechter. Und dann ist es besser, man kann ihn in einer Klinik auffangen. Wir haben dann auch ein Rahmenprogramm angefangen von Qigong, Entspannungsübungen bis hin zu Sport und Ergotherapie, wie wir dann die Soldaten auffangen, wie wir ihnen auch beibringen, selbst sich zu regulieren, wenn solche Erinnerungen kommen. Und wenn diese 8-wöchige Therapie nicht ausreicht, dann haben wir den großen Vorteil beim Militär, dass wir ja die eigene Krankenversicherung haben, die sogenannte unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, wo uns niemand vorschreibt, wie viel Zeitkontingent wir haben. Wir können sie also ein zweites Mal aufnehmen im Intervall nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr, um dann sukzessive die Therapie in mehreren Schritten machen zu können.
Sind eigentlich Männer in gleicher Weise betroffen von dieser Krankheit, von dieser psychischen Krankheit, wie Frauen, die im Krieg so etwas erleben?
Also man weiß allgemein statistisch, dass Männer häufiger Traumata erleben, aber weniger daran erkranken. Warum das ist, wissen wir nicht. dass Frauen prozentual etwas mehr PTBS entwickeln. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Frauen sich ja grundsätzlich mit psychischen Erkrankungen oder mit emotionalen Problemen eher um Hilfe bemühen, als Männer das tun.
Welche Konsequenzen hat es zum Beispiel für einen Soldaten oder eine Soldatin, wenn er durch PTBS erwerbsunfähig wird, das heißt für die Bundeswehr nicht mehr verwendungsfähig ist?
Wenn ein Soldat aufgrund einer psychischen Erkrankung, die er im Einsatz erworben hat, dienstunfähig wird, erhält er besondere Zuwendungen und Abfindungen. Grundsätzlich muss bei einer Erkrankung, die während der Wehrdienstzeit auftritt, erstmal ein Antrag auf Wehrdienstbeschädigung gestellt werden. Das ist genauso bei Sportverletzungen, das ist bei Unfällen so. Und wenn diese Krankheit anerkannt ist und in einem beträchtlichen Grad dort eine Behinderung vorliegt oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, dann haben wir mittlerweile ein Einsatzweiterverwendungsgesetz und ein Einsatzentschädigungsgesetz, was dann die Berentung der Soldaten regelt.
Nun ist es allerdings so, dass der Bundestag dieses Einsatzweiterverwendungsgesetz verabschiedet hat. Danach können, wie Sie sagen, kranke Soldaten bei vollen Bezügen vom Dienst freigestellt werden, um sich einer Therapie zu unterziehen und besser ins Zivilleben zurückzufinden. Das gilt aber nur für Soldaten, die nach dem 1. Dezember 2002 verletzt wurden. Daniela zum Beispiel, unser Beispielfall, von der wir vorhin gesprochen haben, ist schon 1999 verletzt worden. Sie fällt also durch den Rost.
Ja, das ist für mich als Bürger auch nicht zu verstehen, dass man diese Stichtagsregelung genommen hat, denn wir haben Auslandseinsätze seit 1992, 93. Manche Soldaten kommen mit einer Latenz von mehreren Jahren erst zu uns in Behandlung, sodass man das nicht sagen konnte, dass es bis dato keine Traumatisierten aus Kambodscha oder aus Somalia gegeben hat. Vielmehr machen wir die Erfahrung, dass mehr Soldaten auch im ISAF-Einsatz, ISAF ist der KFOR-Einsatz im Kosovo gewesen, der ja sehr zeitnah an die ethnischen Säuberungen dran gewesen ist und die sich lange nicht gemeldet haben. Und diese Stichtagsregelung ist meiner Erkenntnis nach mittlerweile auch in der Diskussion wieder im Bundestag und man möchte eine Gesetzesänderung anstreben.
Bei anderen Erkrankungen wie Krebs oder bei Herzleiden spricht man ja von Risikofaktoren, Herr Dr. Biesold. Gibt es auch Risikofaktoren, die die Erkrankung an PTBS wahrscheinlicher machen oder fördern, in Anführungszeichen?
Ja, das ist bekannt. Es gibt Risikofaktoren. Jeder Soldat bringt natürlich erstmal, wenn er in einen Einsatz geht, seine ganze Lebenserfahrung, die er bis zu diesem Tag gehabt hat, mit. Die kann auch von negativen Erlebnissen geprägt gewesen sein. Man kann auch schon vorher einmal traumatische Erfahrungen gemacht haben. Man weiß zum Beispiel, dass mit der Anzahl von Traumata die Verarbeitungsfähigkeit sinkt. Also man wird nicht härter mit den Dingen, sondern man wird immer weniger belastbar. Das Alter spielt eine Rolle. Junge Menschen und sehr alte Menschen, das ist statistisch erwiesen, sind leichter traumatisierbar als Menschen im mittleren Lebensalter. Menschen aus sozialen niedrigen Schichten, die wenig Unterstützung haben, sind mehr gefährdet. Aber es gibt auch Schutzfaktoren. Ein Schutzfaktor ist, wie wir das nennen, der Kohärenzsinn. Die Fähigkeit, das, was ich erlebe, auch sinnvoll in meinen Lebenskontext einzubauen. Das heißt, auf die Soldaten bezogen, wenn mein Einsatz, den ich mache, mir sinnhaft ist und für mich sinnvoll erscheint, werde ich etwas, was mich hoch belastet hat, besser verarbeiten, als wenn ich diesen ganzen Einsatz für völlig unsinnig halte.
Spricht man auch bei einer Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde und die dieses Erlebnis nicht mehr los wird, von einem PTBS-Syndrom?
Ja, das ist genau das gleiche Krankheitsbild. Unabhängig davon, welcher Art die Traumatisierung sind, sind die Krankheitsbilder eigentlich immer wieder diese Flashbacks, diese Übererregbarkeit, das Vermeidungsverhalten und der Rückzug bis hin in die Flucht zu Alkohol und Drogen. Allerdings sind die Therapie Varianten für diese Traumatisierung sehr, sehr unterschiedlich. Es muss jemand, zum Beispiel der Kriegstraumatisierte, behandelt, schon etwas vom ganzen kulturellen Umfeld des Militärs verstehen. Und jemand, der Kinder behandelt, die sexuellem Missbrauch oder Vernachlässigung ausgesetzt waren, muss auch kinderpsychotherapeutische Erfahrung haben. Aber im Grundprinzip sind die Behandlungsstrategien immer die gleichen.
Nach dem nächsten Wunschtitel von Dr. Karl-Heinz Biesold wollen wir noch darüber sprechen, wie man zu einem solch verantwortungsvollen Job bei der Bundeswehr kommt und was in diesem Job an freier Zeit bleibt, um zum Beispiel Hobbys zu pflegen. Aber der nächste Musiktitel, er wird von Oberarzt Karl-Heinz Biesold selbst angesagt.
Ja, als nächstes hören wir von Ben Webster Danny Boy. Ben Webster ist ein Tenorsaxophonist, den ich besonders schätze. Ich habe selbst 1998 zum Ausgleich zu meiner Arbeit mit den Traumatisierten angefangen, Saxophon zu spielen. Und dann hört man natürlich auch sehr viel Saxophonmusik und deshalb eben Ben Webster mit Danny Boy.
Dr. Karl-Heinz Biesold hat sich Ben Webster gewünscht und eine besondere Variante seines Spiels finden Sie ganz reizvoll, faszinierend.
Ja, er überbläst etwas, er haucht so und spielt diese also das Wispern so etwas im Saxophon, was ganz charakteristisch ist für ihn.
Im 12. Jahr versuchen Sie es jetzt, ihm nachzumachen. Wie weit sind Sie gekommen?
Also das Bemühen ist größer als das Können. Und ich spiele einmal in der Woche mit meinem Saxophonlehrer, das ist ein Hamburger bekannter Jazz-Saxophonist, Rainer Regel heißt er, zusammen. Und er begleitet mich dann am Klavier. Aber leider habe ich noch keine Band gefunden, auch nicht die Zeit dazu, weil natürlich die Arbeit, die wir in der Klinik machen und was so drumherum ist, auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Sie sind ein sehr musisch interessierter Mensch, habe ich Ihrer kleinen Biografie entnommen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben. Sie lesen gerne, Sie sind Theater- und Opernliebhaber und Sie schreiben so schön in dieser Kurzbiografie, Opernliebhaber mit absolviertem Bayreuth-Besuch. Das klingt so ein bisschen wie melde gehorsamst, habe Bayreuth besucht.
Nein, das war viel anders. Ich habe das von meiner Frau als Überraschung geschenkt bekommen und das war wirklich etwas, wovon ich immer geträumt hatte, aber es nie zu tun wagte, weil mich die 10 Jahre Wartezeit schon schockiert haben. Und dann hatten Nachbarn per Zufall, weil jemand anderes abgesprungen war, Karten. Und wir sind wirklich nach Bayreuth gepilgert, muss ich sagen. Und haben dort 3 Tage verbracht, haben uns das ganze Szenario mal angesehen. Und das ist auch für einen Psychiater sehr, sehr interessant, was sich dort abspielt. Weil das ist eben nicht nur die Oper, die man anhört, sondern Bayreuth ist ein Gesamtereignis. Und das fand ich einfach mal interessant.
Und Wagner ist auch ein Gesamtkunstwerk?
Ja, glaube ich schon. Sehr, sehr schwer verdauliche Kost. Man muss auch sehr viel Sitzfleisch haben, wenn man Wagner hört. Und die frühen Opern von Wagner sind schon die, die mir eher gefallen. Aber den Nibelungenring habe ich hier in Hamburg in der früheren Inszenierung angeguckt. Schaue mir auch den jetzigen hier an. Aber das ist es dann auch mit Wagner.
Sie sind jetzt 60 Jahre alt, Herr Dr. Biesold. Und Sie sind in der Bundeswehr so gestellt wie ein Beamter, denke ich. Das heißt, Sie müssten eigentlich bis 65 arbeiten und dann käme der Ruhestand. Wollen Sie ein bisschen früher aufhören, weil der Job ja doch sehr belastend ist?
Also bei den Offizieren ist es etwas anders. Wir hatten lange unser Pensionsalter beim Maximum von 60 Jahren. Das ist heraufgesetzt worden. Jetzt sind es 62 und ich habe also noch gut 1,5 Jahre und gehe dann ganz normal in den Ruhestand.
Und dann wird Saxophon gespielt und viel gelesen. Dann holen Sie alles nach, was Sie bisher versäumt haben.
Ja, es warten schon einige Bücher da, aber ich glaube, man sollte das nicht alles so liegen lassen. Ich werde sicher auch noch arbeiten, weil ich glaube, dass im Bereich Traumatherapie auch noch viel zu tun ist, nicht nur hier bei uns. Und ich kenne einige Kollegen, die in internationalen Projekten tätig sind. Ein Kollege hat mich schon angesprochen, der in Ruanda Traumatherapeuten ausbildet, ob ich ihn dann begleiten werde ab 2012. Und ihm habe ich das schon zugesagt. Ein anderer Kollege baut zurzeit eine Psychiatrie in Kamerun auf. Also so, dass ich einige Wochen im Jahr auch nochmal außerhalb Deutschlands mich nützlich machen kann.
Zu Ihrer Bundeswehrkarriere, Herr Dr. Bisold. Sie haben nach dem Abitur 1968 sofort eine dreijährige Ausbildung zum Truppenoffizier begonnen. Damals war die Zeit der Studentenunruhe. Überall gingen die jungen Leute auf die Straßen und forderten Mitbestimmung, das Ende der Ordinarienuniversität. Sie beklagten den Muff von 1000 Jahren unter den Talaren. Hat Sie das damals gar nicht interessiert?
Ja, doch, das hat mich schon interessiert. Aber ich bin 1968 direkt nach dem Abitur als Wehrpflichtiger eingezogen worden. Damals konnte man noch nicht per Akklamation Zivildienst leisten. Und vom Prinzip her hielt ich eine Bundeswehr auch damals für sinnvoll und notwendig. Und da ich studieren wollte und mir das Studium selbst finanzieren wollte, habe ich mich entschieden, 3 Jahre Truppenoffizierausbildung zu machen und bin bei der Artillerie gewesen. Und gegen Ende meiner dreijährigen Zeit, 1971, lernte ich jemanden kennen, der Medizin bei der Bundeswehr studierte. Mittlerweile konnte man mit eigenem Studienplatz sich bei der Bundeswehr bewerben. Und das fand ich sehr interessant und habe das dann auch gemacht. Und so bin ich dann, ja, Stück für Stück, wie man das sagt, weiter verpflichtet worden und dann seit 1978 mit meinem Staatsexamen schon Berufssoldat geworden.
Und Sie waren in dieser Funktion, in Ihrer Rolle als Psychotherapeut und Psychologe, auch an der Front sozusagen in Afghanistan und in anderen Ländern aktiv?
Wir sind eingesetzt in den Feldlazaretten und betreiben dort eine neurologisch-psychiatrische Ambulanz. Ich bin ja auch Neurologe. Und machen das in der Regel für 2 Monate. Und das habe ich 1998 in Sarajevo gemacht, 2002 in Prizren im Kosovo und 2003 und 2005 beide Mal in Kabul in Afghanistan.
Und da haben Sie es wahrscheinlich erlebt, wie wir es vorhin besprochen haben, dass die Soldaten, obwohl sie ganz offensichtlich leiden unter posttraumatischen Belastungsstörungen, nicht zum Psychiater kommen, weil sie dann als Weichei gelten.
Ja, das Leiden im Einsatz ist meist gar nicht so groß, denn im Einsatz ist alles das, was man an Symptomen hat, eigentlich noch Alltag. Und man Angst ist Alltag, dass man Schlafstörungen hat, ist Alltag. Und man denkt, wenn man zurückkommt, werde ich das schon verarbeiten und werde ich wieder zur Ruhe kommen. Aber ich hatte 2003 das Erlebnis, dass ich an dem Tag, an dem unser bisher größtes Attentat auf einen Bus stattgefunden hatte, gleich in die Akutversorgung der traumatisierten Soldaten mit einsteigen musste. Und dann ist schon einiges an Kriseninterventionsarbeit, wie wir das nennen, vor Ort zu tun, damit die Truppe auch wieder zur Ruhe kommt.
Es ist ja zu befürchten, Herr Dr. Bisold, dass eine wachsende Klientel bei Ihnen sich einfinden wird in den nächsten Jahren. Die Bundeswehreinsätze im Ausland werden nicht weniger werden. Man wird diese Rolle weiter spielen müssen, obwohl sie umstritten ist. Es werden mit Sicherheit immer mehr Soldaten diese schrecklichen Erfahrungen machen, über die wir vorhin gesprochen haben, und Hilfe brauchen. Glauben Sie denn, dass die Bundeswehr ausreichend Hilfe zur Verfügung stellt? Ich meine, Hamburg, dieses Bundeswehrkrankenhaus, ist eine zentrale Anlaufstelle, aber wo finden die Soldaten sonst noch in der Republik Hilfe, wenn sie unter PTBS leiden? Ist da ausreichend Vorsorge von der Bundeswehr getroffen?
Also es gibt insgesamt 4 Bundeswehrkrankenhäuser, wo solche Behandlungseinrichtungen sind. Das ist in Berlin, in Koblenz, in Ulm und in Hamburg mit unterschiedlicher Größe. Aber die sollen auch weiter ausgebaut werden. Und wir haben ein gutes Dutzend von sogenannten Facharztuntersuchungsstellen über die Republik verteilt, haben nur allerdings derzeit das Problem, dass nur gut die Hälfte aller zur Verfügung stehenden Facharztstellen für Psychiater und Psychotherapeuten besetzt sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Karl-Heinz Bisold, dem Traumatherapeuten vom Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Und wir kommen zu seinem letzten Musikwunsch. Ottmar Liebert soll es sein. Ottmar Liebert, ein deutscher Gitarrist, spielt mit seinem Ensemble Luna Negra den Titel Barcelona Nights. Was gefällt Ihnen an dieser Musik, Herr Dr. Bisold?
Ottmar Liebert habe ich das erste Mal gehört während eines Ibiza-Urlaubes mit unseren Kindern. Die Kinder waren irgendwo weg und spielten. Ich saß mit meiner Frau in einem Haus, was neben einer Strandbar gelegen war, und diese Musik klang herüber. Und das hat mich gleich so fasziniert, dass ich rübergelaufen bin zu dieser Bar und gefragt habe, was sie dort spielen. Das ist eine Mischung aus moderner Musik und klassischem Flamenco, die mich besonders angesprochen hat.
Nun gleich also Ottmar Liebert mit seinem Titel Barcelona Nights. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Karl-Heinz Bisold. Dein Gesprächspartner war Peter Ochs.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.